SRF 3.
Weil es in der Schweiz zu wenig Fachkräfte hat, der Nationalrat will mehr Geld in die Berufsbildung investieren. Weil er seine DNA-Spuren am Tatort hinterlassen hat, für den Riss von 20 Schafen im Wallis wird ein Wolf verantwortlich gemacht. Damit den Griechen nicht das Gas ausgeht, Russland will eine direkte Pipeline ins angeschlagene Land bauen. Und das Wetter morgen, vor allem am Vormittag Regen, im Norden kühl 16 Grad, im Süden ziemlich sonnig 25 Grad. Und das ist Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Der Nationalrat will mehr Geld für die Bildung ausgeben, als der Bundesrat vorschlägt. Zwischen 2017 und 2020 sollen die Ausgaben jedes Jahr um knapp 4% wachsen. Das Geld soll der Berufsbildung und den Hochschulen zugutekommen. Der Bundesrat habe in seinem Finanzplan für die nächsten 2 Jahre ein jährliches Wachstum von nur 3,3% angekündigt. Das genüge nicht, mahnt der Nationalrat. Und damit ist die Sommersession zu Ende. National- und Ständerat haben in den letzten 3 Wochen mehrere abschließende Entscheide gefällt. Unter anderem stimmten sie einem Kompromiss zum nationalen Finanzausgleich zu und bewilligten Gelder für das Kulturförderkonzept des Bundesrats. Außerdem haben National- und Ständerat mehrere Volksinitiativen zur Ablehnung empfohlen, etwa jene zur Heiratsstrafe im Steuerrecht und jene mit dem Titel «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschulen». Im Wallis hat ein Wolf mehrere Schafe gerissen. Das hat eine DNA-Analyse bestätigt. Zum schwersten Vorfall kam es bei Evolen. Dort griff ein Wolf Mitte Mai 2 Schafherden an und tötete gegen 20 Schafe, wie der Kanton Wallis mitteilt. Danach wurden im Val d'Hérens weitere Tiere gerissen. Ob nur ein Wolf unterwegs ist, konnte noch nicht geklärt werden. Griechenland soll in 4 Jahren über eine neue Pipeline Gas aus Russland beziehen können. Die Energieminister der beiden Länder haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Dieser zufolge wird die Gasleitung vorwiegend mit russischen Geldern finanziert. Die Pipeline ist Teil des russischen Prestigeprojekts namens Turkish Stream, einer Ölleitung auf dem Grund des Schwarzen Meeres, die dereinst Gas aus Russland in die Türkei und von dort aus in weitere europäische Länder bringen soll. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 8.958 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.04.45 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,35 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag scheint vor allem im Westen und Süden die Sonne, an den Alpen fällt lokal Regen. Morgen regnet es vor allem in der Zentral- und Ostschweiz bei 16 Grad. Im Süden bleibt es mit Nordwind ziemlich sonnig bei 25 Grad.
Mittag.
Sie gilt als eine der besten Fernsehserien über Politik. Borgen, eine Produktion aus Dänemark. Sie handelt von Intrigen und Machtspielen in der dänischen Politik. Mittendrin Birgitte Nyborg als Regierungschefin. In der Realität heißt der neue starke Mann in Dänemark Kristian Thulesen Dahl. Seine Volkspartei erreichte gestern einen erdrutschartigen Wahlsieg und ist nun zweitstärkste und entscheidende Kraft im Parlament. Wer ist Kristian Thulesen Dahl? Antworten von Bruno Kaufmann.
Kristian Thulesen Dahl, 45 Jahre alt, Jurist. Als er gestern Abend als grosser Wahlsieger vors Mikrofon trat, wirkte er überrascht.
Et liem et Augenblick, so wohne er.
Ich glaube immer noch, dass ich nur träume und bald erwache und merke, dass die Wahlen gar noch nicht stattgefunden haben. Tatsächlich ist der Ausgang der dänischen Parlamentswahlen sehr bemerkenswert. Fast schon aus dem stillen Hintergrund ist es dem Nachfolger der schrillen und charismatischen Parteigründerin Pia Kjaersgaard in den letzten 3 Jahren gelungen, die in ganz Europa als Rechtspopulisten verschriene Volkspartei ins Zentrum der dänischen Politik zu rücken. Während Kjaersgaard fast täglich gegen muslimische Einwanderer wetterte und für einen Austritt aus der Europäischen Union eintrat, schmiedete Thulesen Dahl Abkommen mit der Linken zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates und versprach nach dem Vorbild David Camerons eine Rückkehr der Europäischen Union zu einer reinen Freihandelszone. Im Unterschied zu rechtspopulistischen Schwesterparteien in anderen Ländern positioniert sich die Dänische Volkspartei heute ganz klar weiter links, auch wenn sie an ihrer nationalistischen Gesinnung keine Zweifel lässt. Ohne große Worte, frei von Skandalen und mit viel Geduld hat Thulesen Dahl auf die neue Machtposition hingearbeitet. Obwohl noch jung, hat er schon über 20 Jahre im dänischen Parlament hinter sich und genießt unter allen Politikern, heute bei den 5 Millionen Däninnen und Dänen, das höchste Vertrauen. In der Stunde des Glücks ließ sich der sonst so beherrscht auftretende, auch schon mal als nationalkonservativer Sozialdemokrat beschriebene Wahlsieger in der vergangenen Nacht sogar zu einem Ständchen hinreißen.
In your heart and you'll never walk.
Auf das ausgelassene Fest könnte nun aber schon bald ein schwerer Kater folgen. Denn die Dänische Volkspartei hat bislang davon profitiert, keine Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich die Hände somit nicht mit schwierigen Kompromissen zu beschmutzen. Als wichtigste Kraft im bürgerlichen Mehrheitslager dürfte ein solches Abseitsstehen künftig schwierig werden. Und ähnlich wie in Norwegen oder Finnland, wo die nationalkonservativen und ausländerfeindlichen Parteien nunmehr mitregieren, könnten nun schon bald dunklere Wolken für die Dänische Volkspartei und Thulesen Dahl aufziehen.
Info 3 Mittag.
Die letzten Tage hat die NATO in Polen nachgespielt, wie sie militärisch auf eine Krise reagieren könnte, wie sie sich zurzeit in der Ostukraine abspielt. Mehr als 2000 NATO-Soldaten führten auf einem polnischen Schießplatz ein Großmanöver durch. Das Drehbuch sah den Einsatz einer NATO-Eingreiftruppe vor, die im fiktiven Land Botnia die Kommandozentrale von Separatisten anzugreifen hat. Natürlich gewinnt die NATO dieses Sandkastenmanöver gegen den fiktiven Gegner, der leicht als Russland oder russische Separatisten auszumachen ist. Frage an Strategieexperte Fredrik Steiger hier bei mir im Studio. Fällt die Bilanz der NATO nach diesem Großmanöver zu Recht positiv aus?
Von außen lässt sich das natürlich ziemlich schwer beurteilen. Journalisten und andere Beobachter konnten zwar Teile der Manöver mitverfolgen, aber das ergibt noch kein Gesamtbild und man zeigt bei solchen Demonstrationen nicht, was hinter den Kulissen schief lief. Was man weiß, ist, dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg sehr beeindruckt war. Zumindest hat er sich so ausgedrückt. Es sei schön zu sehen, dass es funktioniere und die 2100 Mann hätten wie ein Mann agiert, was ja nicht ganz selbstverständlich ist, wenn man weiß, dass die aus 9 Ländern mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen militärischen Traditionen zusammengesetzt waren.
Und war die Übung in Polen wirklich realistisch angelegt?
Sie hat sich auf jeden Fall ein realistisches Vorbild aus der Praxis genommen, nämlich einen hybriden Angriff auf einen fiktiven Staat, auf ein NATO-Land. Hybrid heißt eben keine klassischen Militär- oder Panzerkolonnen, sondern Propaganda, Unterwanderung, wirtschaftliche Druck, Sonderkommandos, die bekannten grünen Männchen. Also man erkennt da unschwer das Vorgehen von Russland auf der Krim und in der Ostukraine.
Und hatte das Großmanöver jetzt bloß symbolische Wirkung, also Abschreckung von Russland und Beruhigung einiger osteuropäischer Staaten, oder ging es da um mehr?
Die symbolische Wirkung ist bereits sehr wichtig, und zwar vor allem für das osteuropäische Publikum, denn viele Osteuropäer haben echt Angst vor einem russischen Vorstoß und sie haben echt Zweifel, dass die NATO wirklich imstande wäre, zurückzuschlagen. Aber auch die praktische militärische Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Diese neue, schnelle oder wie es manchmal heißt, sehr schnelle Eingreiftruppe der NATO ist eben, wie gesagt, noch völlig neu, hat noch keine Erfahrung. Da muss geübt werden und das wird auch in Zukunft noch weiter geübt werden müssen.
Auf russischer Seite hat man diese Woche den Bau von 40 neuen interkontinentalen Atomraketen ins Spiel gebracht. Zum Schluss gefragt Fredrik Steiger, manövrieren sich da Russland und der Westen in einen neuen kalten Krieg hinein?
Es wird zwar immer wieder abgestritten, aber trotzdem hat man den Eindruck, man bewegt sich in diese Richtung. Die Eskalation war ja zuerst verbal, nun wird sie zunehmend auch militärisch und rüstungspolitisch. Und der polnische Verteidigungsminister hat am Ende der Manöver es relativ drastisch ausgedrückt und gesagt, die Jahrzehnte des Friedens in Europa sind vorbei.
Information von Fredrik Steiger waren das.
Info 3 Mittag.
3 Wochen lang diskutierten und debattierten sie im Bundeshaus die Ständeräte und Nationalrätinnen. Heute endet die Sommersession. Wenig davon mitbekommen haben Junge, die sich kaum für Politik interessieren. Das will der Bund ändern mit einem Spiel für Schulklassen. Die Jungen spielen Parlamentarier und können politische Vorstöße erarbeiten. Das soll Interesse wecken und Verständnis schaffen für die politische Arbeit. Samuel Buri.
Ruhe im Saal. Am Rednerpult präsentiert Kommissionssprecher Ruben Camisa die Idee einer staatlichen Firma, welche Jungen ohne Lehrstelle eine Beschäftigung bietet.
Warum ist eine Gründung einer solchen Praxisfirma für Jugendliche eine gute Idee? Wie wir alle wissen, Leute, sind Jugendliche ohne Arbeit meistens gar nicht beschäftigt. Dann sind sie auf der Straße, bauen Mist und kiffen.
Applaus im nachgebauten Nationalratssaal im Berner Politforum Käfigturm. Mit Parlamentsspiel und Ausstellung will der Bund Jungen die Funktion der Politik näher bringen. Ein Großteil der Arbeit passiert schon vor der Parlamentsdebatte, in den Kommissionen oder bei der Klasse 4D des Wirtschaftsgymnasiums, eben im Schulzimmer. In der Kommission mussten die Schülerinnen und Schüler eine mehrheitsfähige Lösung finden, um etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Nicht einfach, findet der 18-jährige Joel Sali, aber spannend.
Der ganze Hergang, also war noch interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann zusammenbildet, wenn dann mehrere Stimmen eigene Ideen bringen und das Ganze dann zu einer großen Idee wird.
Eine Idee für alle. Denise Claudio kam mit ihren Vorschlägen nicht durch.
Das irritierte mich ein bisschen, weil ich hatte andere Vorstellungen. Aber ja, wenn die Mehrheit das so will, dann kann ich ja nicht viel sagen.
Doch was halten die 18-jährigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten überhaupt von Politik?
Ich interessiere mich wirklich wenig für die Schweizer Politik.
Weil wir eben nicht so viel damit zu tun haben, weil es ja schon eigentlich wie die Welt der Erwachsenen ist.
Ja, es ist ziemlich kompliziert.
Und deshalb kann es auch sein, dass das mangelnde Interesse auch daher kommt, dass man das überhaupt nicht versteht.
Immerhin. Im Nationalratssaal hält der Vorschlag der Kommission den kritischen Fragen stand.
Wie stellen Sie sich das vor? Werden diese Praxisfirmen staatlich unterstützt oder wird jemand damit beauftragt, dieses Netz aufzubauen?
Die Idee ist eigentlich, dass das staatlich ist. Dann werden verschiedene Leute von verschiedenen Firmen, vielleicht Freiwillige, werden da angestellt. Und das ist mehr oder weniger die Idee, die wir haben. I have a dream.
Eine staatliche Praxisfirma für Junge ohne Lehrstelle. Der Nationalrat der Klasse 4D nimmt den Vorschlag mit 14 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen deutlich an.
Info 3, das Nachrichtenmagazin. Wir sind um 5 wieder auf Sendung. Heute Mittag verantwortlich Daniel Hof und Sandy Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.